Und der Drucker geht jetzt schon im Hintergrund los, das ist das Rauschen, das ihr hört.
Dieser 3D-Drucker kann praktisch jede Prothese drucken, die nicht so groß ist. In diesem Fall drücken wir einen Teil von einem Knochen.
Das Ziel ist es wirklich, den Zugang zu Prothesen für viel mehr Menschen zu ermöglichen. Und da spielen natürlich die Kosten eine Riesenrolle.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen bei unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi, ich bin Podcast-Produzent und Moderator. Und ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und hattet auch erholsame Feiertage.
Genau, das wünsche ich euch natürlich auch. Ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Dieses Mal wollen wir uns mit wichtigen Innovationen beschäftigen, die Ärzte ohne Grenzen bei der Arbeit einsetzt. 3D-Drucker und Drohnen zum Beispiel. Auf den ersten Blick würden das einige vielleicht gar nicht unbedingt mit der Hilfsorganisation in Verbindung bringen, aber neue Technologien wie diese haben ein großes Potenzial und können eine entscheidende Rolle bei der Versorgung in Krisengebieten spielen. Sie sofort im großen Stil einzusetzen, ist aber auch nicht immer einfach. Genau darüber wird uns unser heutiger Gast noch mehr erzählen. Im Studio begrüßen wir David Trebinho. Er ist Logistikberater bei Ärzte ohne Grenzen und hat sich in letzter Zeit unter anderem mit dem Einsatz von 3D-Druckern in Nothilfeprojekten beschäftigt. Zuvor hat er auch Erfahrungen mit Drohnen gesammelt. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein kann.
Auch ein großes Hallo von mir, David. Und nur als kleine Ergänzung, neben 3D-Druckern und Drohnen werden wir in dieser Folge auch noch von anderen spannenden Innovationen hören. Kolleginnen aus Schweden, die besonders viel Energie in die Entwicklung neuer Methoden und technischer Hilfsmittel stecken, erzählen etwas mehr von solarbetriebenen Klimaanlagen und von einer Gesundheits-App, die Diabetespatientinnen hilft. Das wird total spannend.
Ich habe ja gerade schon gesagt, du arbeitest als Logistikberater für Ärzte ohne Grenzen. Was macht man da eigentlich genau? Kannst du ein bisschen erzählen? Und vor allen Dingen, wie bist du auch dazu gekommen?
Ich bin schon seit 30 Jahren bei Ärzte ohne Grenzen. Damals habe ich mit 23 angefangen als Logistiker. Und Logistiker war auch ein bisschen anders als heutzutage. Damals wurde Logistik als alles, das nicht medizinisch ist, beschrieben. Heute ist deutlich spezialisiert. Heute Logistiker sind dann meistens verantwortlich für die technische Unterstützung der Projekte und auch alles, das unter Lieferung von Medikamenten und so weiter zu tun hat. Ich bin 1993 in Georgien angefangen, danach bin ich in Tansania, 1994 in Ruanda wegen des Völkermords dort auch gewesen. Danach habe ich Guatemala, Mexiko und Erdbeben in 1995, dann Sierra Leone wegen des Krieges dort, danach war Kenia und Somalien und dann habe ich andere Länder, so was wie die Demokratische Republik Kongo, Zaire, als ich angekommen bin, aber auch in Indien, in Albanien, Kosovo, ja.
Okay, also du bist schon echt viel rumgekommen auch. Und waren da schon immer auch so technologische Innovationen Thema für dich?
Die waren immer, aber natürlich heutzutage wurde vielleicht doch nichts als Innovation. Damals waren es Innovationen. Ich war der erste Logistiker, die vor Ort einen Laptop im Projekt hatte. Hat mir so ungefähr 6 Monate gekostet, die Leute zu überzeugen, dass ich doch irgendwas damit machen könnte. Damals gab es sogar nicht alle im Büro in Barcelona damals einen Computer am Tisch hatten. So ein Projekt war so gut wie nie gesehen. Das war immer so neue Wege, Dinge zu machen.
Eine Sache, mit der du dich beschäftigt hast, sind und waren Drohnen. Die kennt man ja so in Deutschland vor allem so als Miniaturhelikopter oder auch ja, Quadrocopter, sind ja meistens dann so 4 Rotorenblätter, habe ich schon gelernt. Das sind ja oftmals so fliegende Kameras. Gleichzeitig natürlich hört man immer wieder auch von ihrer militärischen Nutzung, auch Ukraine und Drohnen ist natürlich, hat man ganz oft in den Medien gehört. Wie habt ihr denn Drohnen für die Nothilfe eingesetzt oder wie setzt ihr sie ein?
Ja, es ist auch unterschiedlich die Nutzung der Drohnen. Die fliegende Kameras, wie du sagst, die sind tatsächlich das Kameras. Die könnten uns ziemlich gut helfen, zum Beispiel, ohne eine Karte von einem oder eine Mappe von einem Flüchtlingslager zu machen. Früher haben wir Satellitenfotos, so hatte den Bilder genommen. Die waren ziemlich teuer, weil die mussten aktuell sein. Man kann nicht so ein ein Bild von ein Jahr her nutzen. Heute könnte man ein kleines Gerät, die ein paar hundert Euro kostet, einfach so hochfliegen, Bilder machen und dann eine Karte stellen, wo alles ist. Das ist eine Nutzung, die man immer noch benutzt, wenn das möglich ist natürlich. Und dann die andere Nutzung ist ein Transporte von Güter und Sachen. Da sind wir natürlich nicht so weit vorangekommen, weil die Kapazität von dieser Drohne ist relativ niedrig und für uns das bringt uns nicht wirklich viel. Trotzdem haben wir auch versucht, eine Nutzung dafür zu machen in Papua-Neuguinea von Transporte von Proben mit Drohnen.
Proben? Was für Proben?
Die waren Tuberkulosenproben. Ah, okay. Der Patienten in Papua-Neuguinea ist ziemlich viel Tuberkulose, besonders auch multiresistent Tuberkulose. Und die Proben sollen eigentlich in das spezielle Labor getestet werden. Und dann, das gibt natürlich nicht in jeder Ecke ein Labor, um diese Tests zu machen. Dann haben wir die Proben geflogen zu diesem Labor, Zentrallabor.
Aber grundsätzlich, das Potenzial liegt dann eher nicht darin, schwere Sachen zu transportieren, sondern leichte Sachen über kurze Distanzen schnell zum Beispiel zur Verfügung zu stellen oder auch eben, wie du gesagt hast, einen visuellen Überblick über eine Region zu bekommen, die sehr dynamisch ist, sich schnell entwickelt, verändert, sodass vielleicht Satellitenbilder gar nicht unbedingt das adäquate Mittel sind. Ne?
Genau, und dann für Transporte von Proben auch, es gibt auch Erfahrungen zum Beispiel in Ruanda, wo die Gesundheitsministerium benutzt Drohnen, um Blut und Antivenom zu fliegen.
Also Gegengifte für Schlangenbisse, Medikamente.
Genau. Und das ist tatsächlich, okay, Ruanda ist ein relativ kleines Land, so kann man machen. In Kongo vielleicht wäre ein bisschen schwieriger. Aber das funktioniert ziemlich gut, weil die sind sehr teuer, die Gegengifte. Und die Blut natürlich ist kostbares. Und auch so, man kann nicht überall haben. Es wäre nicht effizient, wenn man ein Zentrallager hat und man in weniger Stunden überall fliegen kann. Das ist natürlich sehr ein Vorteil.
Ein anderes, ich sag mal, Werkzeug in dem Sinne für die Arbeit, mit dem du dich viel beschäftigt hast, ist der 3D-Drucker. Darüber und davon wollen wir noch viel mehr hören heute. Deshalb an dieser Stelle ein paar Hintergrundinformationen, was ein 3D-Drucker eigentlich genau ist.
Der 3D-Druck ist eine Methode, bei der Material Schicht für Schicht aufgetragen wird, um ein dreidimensionales Objekt herzustellen. Diese Technologie wurde bereits vor 40 Jahren entwickelt. Anfangs war der 3D-Druck langsam und teuer. Aber heutzutage ist die Technologie deutlich schneller und kostengünstiger geworden. Das liegt auch daran, dass die Patente ausgelaufen sind. Um ein 3D-Objekt schichtweise herzustellen, wird eine digitale Vorlage mit spezieller Software vorbereitet. Diese Vorlage wird in viele dünne Schichten zerlegt und anschließend vom Computer an einen Drucker gesendet. Der presst dann das erhitzte Material Schicht für Schicht auf eine Platte, bis das vollständige 3D-Objekt entstanden ist. Der Druckvorgang dauert je nach Komplexität des Objekts einige Stunden bis zu einem Tag. 3D-Druck ist mit fast jedem Material möglich. Am häufigsten wird Kunststoff verwendet, doch selbst Stoffe wie Ton, Wachs oder Gips können benutzt werden. Die Technik wird in verschiedenen Bereichen wie der Industrie, der Kunst und der Medizin eingesetzt. Ärzte ohne Grenzen beispielsweise produziert mit Hilfe von 3D-Druckern Prothesen und Gesichtsmasken für PatientInnen. Eine besondere Rolle spielt hierbei das spezialisierte Krankenhaus der Hilfsorganisation im jordanischen Amman.
So, wir haben jetzt schon einiges gehört, was ein 3D-Drucker ist, wie er grundsätzlich funktioniert. Aber das Schöne ist ja, wir müssen nicht nur drüber reden. Wir haben sogar einen hier, liebe HörerInnen, Sie sehen es noch nicht, aber im Netz und in Social Media haben wir das auch ein bisschen dokumentiert. Lass uns den nochmal zusammen anschauen. Vielleicht kannst du den ja mal beschreiben. Was ist das für ein schwarzes, großes Gerät, was wir hier haben?
Ja, wir haben im Grunde genommen eine normale, sozusagen kommerzielle 3D-Drucker. Die kann auf Filament, auf Plastik, verschiedene Plastike drücken. Diese selbe Modelle, die wir in Projekten jetzt gerade verwenden. Und ist, wie auf dem Foto zu sehen, hoffe ich, ein relativ einfaches Gerät, die sehr komplizierte Sachen machen kann.
Magst du mal anmachen?
Jo. Vielleicht, solange ihr den anmacht, kurz. Also es ist eine der Möglichkeiten, wo wir gucken, ob wir preiswert Hilfsmaterialien zur Behandlung von Patientinnen Drucken selber herstellen können, einfach, und wir kommen später noch zu ein paar Beispielen. Andersrum geht es natürlich auch um zum Beispiel technische Verbinder, ja, also bei Geräten, die Sauerstoff herstellen für Patientinnen, da gibt es ja so Leitungen und hier gibt es so Abzweiger, die immer wieder kaputt brechen, also auch für medizinisches Hilfsmaterial sozusagen. Und die Idee ist auch eventuell für, ja, im Logistikbereich irgendwas nutzen zu können. Wir haben jetzt gerade international sind wir dabei, ein Projekt aufzustellen, um das einfach mal zu probieren. Und David und das Team ist dabei, diese Drucker in die verschiedenen Länder zu schicken, einfach um ja da zum Teil auch einfach damit ein bisschen zu spielen und zu verstehen, wie sinnvoll der Einsatz für uns wirklich ist und ob wir da den Nutzen erzielen können, den wir uns erhoffen sollen. Und der Drucker geht jetzt schon im Hintergrund los, das ist das Rauschen, das ihr hört.
Genau, mittlerweile wird hier gedruckt. Was passiert hier? Kannst du den Ablauf mal kurz beschreiben?
Praktisch der Filament wird auf den Drucker geführt und dann wird geschmolzen auf 215 Grad in dem Fall. Wir benutzen meistens abbaubares Filament, in diesem Fall auch PLA, Polymilchsäure aus dem Englisch Polylactic Acid genannt. Und das wird, wie gesagt, auf 215 Grad geschmolzen und auf Schicht nach Schicht auf dem Drucker rausgepresst und dann gekühlt, sodass wird solide wieder. Und damit kann man sehr komplizierte Modelle einstellen, sogar einige, die es gibt keine andere Möglichkeit außer 3D-Drucken zu erstellen. In diesem Fall drucken wir einen Teil von einem Knochen, die werden benutzt für den Pediatric Workshop, so die Ärzte und Krankenschwester und Krankenpfleger benutzen, um zu testen, wie man durch diesen Knochen eine Infusion anstellen kann.
Also genau, was jetzt hier passiert, man hört den Lüfter, glaube ich, ganz gut und was hier so hin und her Geräusche macht, das sind tatsächlich die Motoren, die sind in zwei Achsen sich jetzt hin und her bewegen, also nach rechts und links und nach vorne und hinten, aber auch nach oben theoretisch, weil eben Schicht für Schicht übereinander gemacht wird und ich sehe, dass auf diesem Bett, ich nenne es jetzt einfach mal Bodenplatte, ja, wo dieser Kunststoff aufgetragen wird, da sind jetzt so vier verschiedene kleine, die sehen noch aus wie Flächen. Vielleicht ein Millimeter dick, zwei Millimeter dick und die wachsen jetzt sozusagen nach und nach immer weiter in die Höhe, bis da irgendwann offenbar ein Knochen entsteht.
Ja, das faszinierend. Das wird ein Teil deiner Tibia sein. Und es sind vier, wir haben verschiedene großen und dicke versucht, sodass es ähnlicher als ein echtes Knochen sich fühlt, sodass man übt, diesen Gefühl haben kann.
Genau, ich würde vorschlagen, wir machen ihn vielleicht nochmal kurz aus, damit wir uns in Ruhe weiter unterhalten können, weil es ist faszinierend, aber auch ein bisschen ablenkend, muss ich sagen. Mich würde interessieren, wir haben ja jetzt schon Anwendungsbeispiele gehört, in dem Fall ein Knochen für Bildungszwecke. Was sind denn so Beispiele, die du uns nennen kannst, wie Ärzte ohne Grenzen 3D-Drucker jetzt konkret auch einsetzt?
Ja, es gibt viele Beispiele, einige sind vielleicht spektakulärer als andere. Wir haben tatsächlich ein Projekt, wo die 3D-Drucker wird benutzt, um Masken zu produzieren für Patienten, die große verbrannt haben, besonders im Gesicht, aber auch in Armen und Händen. Und dann wird ein Positiv von dem Gesicht, also wird der Gesicht, wenn das Gesicht mal verbrannt ist, scannt, mit einem besonderen Scan, die sehr präzise ist, und dann wird damit eine Kopie des Gesichts und dann wird auch mit einem besonderen spezielles Software modifiziert. Das ist normalerweise in einem Krankenhaus in Frankreich und dann das wird mit diesem Modell an positiv von dem Gesicht des Patientes gedrückt und mit diesem gedrücktes Modell wird dann die Maske gemacht, die angepasst werden muss. Das erlaubt uns, diese Maske relativ billig zu machen, relativ schnell, weil das muss natürlich so schnell wie möglich und sehr präzise auch an die Gesicht des Patienten, weil das wird lange getragen und natürlich, wenn es nicht angepasst ist, wird sehr unangenehm und kann sogar gefährlich sein. Und dann deswegen, das erlaubt uns, das zu machen, die bisher war einfach nicht möglich, allein finanziell, aber auch praktisch. Ja. Andere, weniger vielleicht spektakuläre Modelle, die wir damit drucken, sind Teile, unsere Geräte, die kaputt gegangen sind, aber auch ganz banale Dinge, die zum Beispiel in Sierra Leone haben, waren die Fenster von einem Land Cruiser damit repariert. War ein kleines Stück Plastik, war nicht wirklich groß, war 10 Minuten gedrückt. Aber jetzt haben wir ein Fenster, die zugehen kann.
Also Ersatzteile fürs Auto sind auch möglich.
Genau, vielleicht nochmal als Ergänzung und zurück zu den Masken der medizinischen Anwendung. David hatte ja die Kosten angesprochen, die einfach extrem hoch sind in dem normalen Prozess, um diese Masken herzustellen. Und besonders bei Kindern ist es relevant, weil die ja auch noch weiter wachsen und diese Masken immer wieder angepasst werden müssen. Die Behandlung von Verbrennungen und gerade großflächigen Verbrennungen im Gesichts- und Halsbereich ist halt eine riesen medizinische Herausforderung. Und das Risiko für Komplikationen bei dieser Behandlung ist in einem Kindesalter deutlich höher. Und daher ist es wichtig, dass die jungen Patientinnen die Maske so früh wie möglich tragen, um Narbenbildung zu kontrollieren. Ja, da geht es vor allen Dingen darum. Dazu habe ich eine Geschichte mitgebracht von einer Patientin. Sie heißt Fossa und ist aus Syrien. Sie hat sich als Jugendliche schwere Verbrennung zugezogen. Ihren Nachnamen wollte sie uns lieber nicht sagen. Aber in dem Krankenhaus im jordanischen Amman, in dem sie später behandelt wurde, haben wir mit ihr gesprochen. 2 Jahre lang nutzte sie eine solche Maske, über die wir jetzt gerade sprechen. Und lass uns doch mal zusammen hören, was sie uns erzählt.
Sie kann es wie Syrien.
Verletzt wurde ich in Syrien. Der Unfall passierte zu Hause, als unser Kerosinofen explodierte. Wir benutzten ihn wegen der schwierigen Lebensbedingungen während der Belagerung von Deir ez-Zor, wo ich lebte. Ich war damals 17 Jahre alt. Das erste Mal, als ich den Ofen anzündete, ging alles gut. Aber beim zweiten Mal hatte ich offensichtlich einen Fehler gemacht. Das Kerosin entzündete sich und das Feuer verbrannte meinen Hals und meine Hände.
Jetzt hier in dem nächsten Abschnitt erzählt uns Fossa, wie ihre Behandlung ablief und was es für sie bedeutete.
Nach meiner ersten Operation, kurz nach der Verbrennung, war mein Hals in einem schlechten Zustand. Sowohl sein Aussehen als auch seine Beweglichkeit hatten gelitten. Später wurde ich im Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen in Amman erneut operiert. Danach wurde mir diese Maske um den Hals und den unteren Teil des Kopfes gelegt. Die Maske trage ich nun seit 2 Jahren und sie hat mir sehr geholfen. Der Zustand meiner Haut hat sich verbessert. Sie ist jetzt wieder gut verheilt. Zum ersten Mal seit der Verbrennung fühle ich mich wieder normal. Ich habe mein Selbstvertrauen zurückgewonnen und fühle mich im Kreise meiner Familie wohl.
Ich habe schon öfter auch schon mal gesehen, dass man mit 3D-Druckern auch Prothesen tatsächlich mittlerweile ganz gut herstellen kann. Habt ihr damit auch schon Erfahrung?
Genau, also da arbeiten wir auch dran. Das ist auch nicht ganz einfach, aber auch wieder in diesem chirurgischen Projekt in Amman, in Jordanien, stellen wir Prothesen mit einem 3D-Drucker her. Da haben wir uns auf obere Gliedmaßen, also Arme und Hände, fokussiert. Die Patientinnen kommen aus der ganzen Region nach Amman, haben oft Kriegsverletzungen durch Explosionen, Schusswunden oder halt Verbrennungen, unter ihnen viele, bei denen Körperteile amputiert werden mussten. Und jetzt statt elektronisch oder sehr komplizierte Lösungen auszuprobieren, entwickeln wir in Amman möglichst einfache, kostengünstige Lösungen, die trotzdem strapazierfähig sind. Das Ziel ist es wirklich, Prothesen für viel mehr Menschen zugänglich zu machen.
Wie geht ihr da genau vor? Also kann ich mir das so vorstellen, dass man auch mit diesem Gerät, was wir hier haben, eine Prothese drucken kann? Oder kannst du das mal beschreiben, wie das funktioniert?
Das ist auf jeden Fall möglich. Aber man muss auch sagen, dass Prothese zu drücken ist nur ein Teil des ganzen Prozesses. Es ist eine multidisziplinäre Tätigkeit. So, dann muss man tatsächlich ein biomechanischer Ingenieur dazu kommen und man muss mit dem Patienten reden. Und irgendwann kommt zum Drücken von einer Prothese. Diese Maschinen, die wir eigentlich erstellen, kann praktisch jede Prothese drucken, die nicht so groß ist. Wenn die große sein, machen wir in Teile. Das ist auch möglich. Praktisch, der Ablauf ist relativ einfach, konnte man sagen. Man identifiziert einen Patienten, die braucht eine Prothese. Das wird eigentlich ein Gespräch mit dem Patienten und gucken, was genau braucht. und mit, wie gesagt, einem multidisziplinäre Team dann vor Ort wird entschieden, wie diese Prothese aussehen muss, auch mit dem Patient. Dann werden die Scans gemacht, von was geblieben ist von Arm, und dann ein 3D-Modell angepasst und wird normalerweise mehrere Tests gemacht, sodass es angenehm ist für den Patient. Und dann irgendwann wird die Prothese gedrückt. Da muss man sagen, das ist nicht nur eine Prothese. Oft macht man mehrere Hände in diesem Fall, weil, wie Christian gesagt hat, wir machen kein elektronisch dazu, die sind nur so fixierte Prothese, und man kann tatsächlich eine drücken, zum Beispiel für jeden Tag, wenn man läuft, oder kann man eine drücken, wenn man schreiben will. Natürlich muss man lernen zu schreiben mit der Prothese, aber es ist möglich, so eine Hand mit die Finger schon für einen Bleistift oder einen Kugelschreiber, die man einstecken kann. Oder, was weiß ich, so Auto fahren oder eine Tasche tragen. So, man kann praktisch mehrere Prothesen haben und eine tragen, die man braucht. Das ist natürlich nicht nur wegen des Preises möglich, aber auch wegen der Technologie. Man kann eigentlich machen, was man will.
Eine Verständnisfrage noch. Also du hast gerade so gesagt, es wird natürlich Beratungsgespräch, dann wird gescannt, dann wird per Software das optimiert, angepasst und dann wird es irgendwann gedruckt. Kann das alles vor Ort passieren in den Projektländern?
Meistens. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass man dann alles im Projekt machen kann. Das wird schneller, sodass man muss nicht Wochen oder Monate warten, bis irgendwas ankommt. Aber tatsächlich, das hängt davon ab, wie viel Expertise vor Ort gibt. Wir versuchen in unserem Projekt auch so Fernunterstützung zu bekommen von Firmen, die diese Modelle für uns machen, weil wir haben das nicht zu Hause. Wir haben jetzt nicht so viel Erfahrung damit und deswegen nicht die entsprechenden Leute, die bei uns arbeiten, um diese 3D-Modelle zu herstellen. Aber die Idee ist tatsächlich, dass alles oder so viel wie möglich vor Ort passiert.
Der ganze Ablauf funktioniert vor allem im Moment in dieser chirurgischen Klinik in Amman in Jordanien. Da haben wir das alles zusammengestellt. Aber ja, das Ziel wäre schon, auch in diese Sphären in anderen Ländern vorrücken zu können, weil das natürlich gerade für die betroffenen Menschen eine riesige Bedeutung hat und wir ihnen damit viel Lebensqualität zurückgeben können. Ja, also da möchte ich nochmal kurz auch auf eine Geschichte eingehen einer Patientin, die wir hatten. Sie heißt Aisha. Aisha kommt aus dem Jemen und hat sich dort bereits als Baby schwerste Verbrennung zugezogen. An ihrer linken Körperhälfte waren ganz viele Hauttransplantationen notwendig. Und gleichzeitig hatte sie in diesem Unfall auch ihre linke Hand verloren. Ärzte ohne Grenzen hat sie dann ebenfalls in Amman behandelt und ihr eine Prothese erstellt. Sie hat mit uns gesprochen, aber ihre Familie wollte auch hier nicht, dass wir den Familiennamen nennen.
Ich war ein Baby, 6 Monate alt. Wegen des Krieges hatten wir keinen Strom und nur Kerzen im Haus. Ich schlief auf dem Bett und das Feuer der Kerzen griff auf mein Bett über. Als ich 7 Jahre alt war, kam ich zum ersten Mal in das Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen in Amman. Dort wurde ich mehrmals operiert und bemerkte positive Veränderungen. Mein Gesicht hat sich verbessert. Nur ein kleiner Teil meines Körpers ist heute noch vernarbt. Ärzte ohne Grenzen hat mir auch Prothesen für meine Hand gebaut und mir Dinge beigebracht, die ich vorher nicht konnte. Zum Beispiel, wie ich ein Tablett tragen oder eine Tür öffnen kann. Und auch, wie ich durchhalte, wenn es schwierig wird.
An dieser Stelle gleich natürlich wieder ein Hinweis in eigener Sache. Der Einsatz solch moderner technischer Hilfsmittel erlaubt es uns, effizient zu arbeiten, Kosten zu senken und die Versorgung für unsere Patientinnen zu verbessern. Das ist nur möglich, wenn wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, natürlich bitten, unterstützen Sie die Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie wie immer auf www.msf.de/spende. Den Link haben wir natürlich wie immer in die Shownotes gepackt.
Ich kann mir vorstellen, dass das für viele PatientInnen natürlich die Möglichkeit, in Hand Prothesen zu nutzen, die gedruckt werden, ist natürlich großartig und lebensverändernd. Mich würde interessieren, wie ist das in den Teams aufgenommen worden, diese neue Technologie? Was hat das auch verändert, die neuen Möglichkeiten, wie wurden die genutzt?
Ja, es ist auch interessant, weil das wir mussten auch ausprobieren, wie das ankommt. Ja? Jede Änderung ist immer noch eine Frage, wie das ankommt. Und ich muss sagen, dass ich war auch positiv überrascht, wie gut angekommen ist. Natürlich es gab die Leute, die waren ein bisschen skeptisch am Anfang, aber das ist tatsächlich, das hat eine große Kreativität gefordert und entstanden damit. Man muss auch sagen, dass wir sind sehr frei angekommen und sagen, guck mal, man kann drucken, was man will. Es gab keine Richtlinien. Wir haben nicht gesagt, dann muss für Medizin oder für Logistik oder es gibt tatsächlich eine Sicherheitsmaßnahmen sozusagen, weil die Maschine drückt 215 oder 30 Grad, aber auch weil man kann nicht alles möglich drucken. Besonders für medizinische Nutzung, man muss ein bisschen aufpassen und haben wir so die Richtlinien angesetzt. Aber darüber hinaus konnte man eigentlich alles drucken. Auch wenn man wollte, ja, ich hätte gerne was für mein Kind drucken. Das haben wir ermöglicht, sodass die Leute sehen, wie die Maschine funktioniert. Weil nicht jeder hat die Möglichkeit, die Maschine am Laufen zu sehen. Und das ist tatsächlich, was wir gesehen haben, dass wenn die Leute irgendwas gedruckt haben, diese Kreativität hat angefangen zu wirken. Und das, ich könnte aber auch das drucken und das drucken.
Ich meine, du hast auch eins hier, was mich total fasziniert hat. Das hast du mir vorhin schon gezeigt vor der Aufnahme. Also das ist eine Schiene für einen Armbruch. Also das muss man sich jetzt vorstellen, was ich hier habe. Das ist so vielleicht, keine Ahnung, 15, 20 Zentimeter lang und 10 Zentimeter breit in der Fläche. Und du hast mir gesagt, man kann das erhitzen, den Kunststoff, und dann kann man das sozusagen um den Arm wickeln und dann wird es wieder fest und dann ist der Arm geschient, also zum Beispiel für einen Unterarmbruch. Und das ist auch sowas, was man wahrscheinlich sehr schnell auch auf die Armgröße anpassen kann. Für ein Kind wäre es kleiner, für einen Erwachsenen größer. Das ist dann auch instantan verfügbar damit, mit der Technologie.
Genau, das ist wir mit in diesem Fall mit PLA, also Polylactic Acid, so drücken. Das kann man mit Wasser um 70 Grad, 80 Grad so erhitzen. Und dann wird praktisch um den Arm gewickelt, weil das ist nicht mehr so heiß. Und dann wird fest, wenn es an eine normale Temperatur kommt. Und das bedeutet, dass es praktisch sehr schnell kann man verschiedene Teile haben und dann ist immer bereit, muss man auch sagen. Das hat viele Löcher dazu und dann das bedeutet, dass man schwitzt nicht so viel unten, ist angenehmer zu tragen, kann man relativ schnell raus und rein machen, falls das nötig ist. Und dazu kommt, dass man kann eine gewisse Masse noch wieder verwenden, weil das kann man relativ schnell sauber machen und wieder flach und wieder rum.
Wie lange würde das dauern zu drucken, was ich hier gerade, die Unterarmschiene?
40 Minuten, okay. 30 Minuten.
Das geht dann doch relativ schnell. Christian, mich würde mal interessieren, als du bei Ärzte ohne Grenzen angefangen hast, gab es da auch schon so viele Möglichkeiten, wurde auch schon so viel entwickelt und moderne Technik eingesetzt?
Ich glaube, es wurde viel entwickelt, aber weniger moderne Technik. Also ich habe mal so ein bisschen nachgedacht, was David vorhin erwähnte, natürlich die Technik hat sich weiterentwickelt. Als ich angefangen habe, wurden halt Funkgeräte benutzt, die noch immer auf einem offenen Kanal liefen. Später kamen dann Funkgeräte, die man so ein bisschen wie so ein Telefon, da konnte man sich anrufen, dann haben die Gegenstationen geklingelt und nicht mehr alle zugehört. Vorher musste da jemanden haben, der die ganze Zeit zuhört und dann wurde man so gerufen mit Callsigns, ja, Christian, da musste irgendjemand hinhören, bin ich das jetzt? Ja, und das hat sich verbessert sozusagen. Das war so die Technik, die ich entwickelt habe. Dann kamen irgendwann Telefone, Computer, ja, so Sachen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Welt ohne die gab, ja. Kommunikation hat sich wahnsinnig verändert, ja, in der Zeit. Also wie gesagt, das ging alles per Satellit und per Funkgerät. Als ich das erste Mal, Jahre nachdem David erstmal unterwegs war, ich glaube, da habe ich bei meinen Eltern mich alle paar Monate mal gemeldet. Es ist heutzutage nicht mehr vorstellbar, dass jemand nicht abends anruft oder einen Videoanruf macht oder ähnliches, ja. Also die Kinder ins Bett bringt, habe ich ganz viele Kolleginnen, die sagen, ja, Moment, ich gehe mal jetzt kurz, ich lese meinen Kindern die Gute-Nacht-Geschichte vor, ja, die dann irgendwie auf der anderen Seite der Welt sitzen. Ja, bei einem Kollegen, der kam aus der Demokratischen Republik Kongo, der hat dann halt immer seine Kinder abends ins Bett gebracht, so, ja. Also wirklich spannend, das hat sich entwickelt. Und was damals so in der Logistik viel war, waren so Improvisierungen, okay, da haben wir zwei Teile, was brauchen wir, kommen wir hin? Und dann wurde es irgendwie zusammengetaped, ja, so klassisch, das passiert immer noch. Aber ich glaube, dass die Technik uns da mehr unterstützt. Ja, also dann auch so die Schiene, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, da hat man früher irgendwie versucht, aus zwei Holzstücken oder irgendwie ja, so ein provisorisch was zu bauen, ja, was für die PatientInnen total blöd war, weil es klobig wurde und unbequem. Und ja, jetzt kann man so ein Teil da drucken in weniger als einer Stunde, angepasst an die Patientenbedürfnisse, kann abgenommen werden zum Waschen und wieder rangemacht. Also da hat sich einfach so viel entwickelt, was die Arbeit mit den PatientInnen leichter macht, aber auch natürlich das Leben und das Befinden der PatientInnen und dann besonders auch auf einem finanziellen Niveau, dass es halt vor Ort gemacht werden kann. Ja, das ist halt nicht nur, das haben wir in anderen Folgen besprochen, halt Zugang in westlicher Welt, ja, da kennen wir das alles so, aber dann halt in sehr entlegenen Gebieten, zum Beispiel in Sierra Leone, ist es noch lange nicht Standard. Ja, und da hat sich wirklich viel entwickelt.
So neue Technologien einzusetzen, ist natürlich, kann ich mir vorstellen, super reizvoll und faszinierend. Aber es ist natürlich auch wahrscheinlich für euch noch umso mehr auch wichtig, immer den Blick zu haben, ist das denn auch irgendwie nachhaltig, was wir da auch neu an neuen Technologien einsetzen? Deshalb mal so die Frage hier, wir haben jetzt ja schon einige Sachen gesehen. Klar, Kunststoff, Plastik, wie nachhaltig ist so etwas?
Ja, das ist tatsächlich, wir arbeiten dran, ein bisschen so gucken, was es noch besser machen kann. Wir versuchen natürlich auf diesen PLA zu drücken. Man könnte diese Plastik, wenn man nicht mehr benutzt, noch wieder auf Filament zu verwenden. Und leider, das ist nicht möglich, da in Länder, wo wir arbeiten. Wir versuchen Möglichkeiten, sowas zu machen, weil es ist nicht so kompliziert, aber trotzdem, wir müssen auch gucken, ob wir das selber machen wollen oder wir könnten. Und das ist ein bisschen auch der Plan, jetzt gucken, ob wir nicht nach zum Beispiel Deutschland, wo es diese Möglichkeit gibt, diese PLA wieder auf ein Filament zu machen und dann wieder zu kaufen.
Also sozusagen wieder die Grundlage zu schaffen, um damit neu drucken zu können.
Genau. Aber wir haben eine auch sehr spannenden Projekt, die jetzt gerade angefangen hat in Sierra Leone, wo wir versuchen, aus Plastikflaschen Filament zu machen. Das ist nicht neu, also wir haben das nicht erfunden, aber wir versuchen, weil es gibt tatsächlich ein großes Problem mit Abfall, und besonders bei Plastikflaschen in Sierra Leone. Da gibt es natürlich gar kein Pfandsystem, es gibt gar kein System, die Flaschen wieder verwendet. Nun haben wir uns gedacht, dass vielleicht könnten wir das benutzen, um Filament zu machen. Und wir haben schon ein paar Tests gemacht und das sind sehr versprechend. Wir werden demnächst anfangen, das zu benutzen. Und natürlich, das ist ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren kann.
Ein zweiter Aspekt ist natürlich auch, dass wir haben es jetzt ein paar so Nebensätze immer mal erwähnt, dass wir Sachen reparieren können. Das Beispiel, das ich vorhin schon mal gebracht habe, ist, dass es ein Gerät gibt, um Sauerstoff im Blut zu kontrollieren, das sehr teuer ist, ja. Und wenn die Batterieklappe davon kaputt geht, funktioniert das Gerät nicht mehr, ja. Und die Batterieklappe kann man, vielen Dank, lieber Hersteller, auch nicht nachkaufen, ja. Und jetzt können wir das Ersatzteil selber herstellen, ja. Das heißt, dass das Gerät nutzbar ist, dass es nicht nachgekauft werden muss und dass das Gerät auch nicht als Müll irgendwo dann in der Ecke landet, sodass damit, also letztendlich, dass die Lebensdauer von medizinischen Geräten verlängert werden kann.
Ja, und nicht nur die Ersatzteil wieder zu machen, so genauso wie es war, sogar ein bisschen dicker, sodass es nicht kaputt geht und auch eventuell mit der Möglichkeit irgendwo zu stellen, dass es nicht umkippt, so diese zweite Möglichkeit, die existierenden Sachen zu modifizieren. Und das ist natürlich, das macht das Gerät deutlich stärker auch für die Nutzung, die man dem gibt.
Weil man sozusagen ein Produkt für den ganz spezifischen Fall, den man hat, optimieren kann, wenn das kaputt geht. Mhm.
Als Organisation beschäftigen wir uns ja auch damit, was unser CO2-Fußabdruck ist, ja, und versuchen, diesen wirklich nachhaltig zu verringern. Und da hilft uns das natürlich dann auch sehr, ne? Also so ein Gerät muss dann halt gekauft werden. Das wird dann irgendwie innerhalb Europas oder von irgendwo hintransportiert, ja, wenn es halt dringend benötigt wird, eventuell sogar per Flugzeug. Ja? Wenn wir da Ersatzteile vor Ort schaffen können, dann fällt dieser ganze Transport weg, die Produktion von dem Gerät und damit letztendlich auch der CO2-Fußabdruck verringert sich. Und das ist natürlich ein großes Ziel von uns, dass wir das schaffen, Logistik effizienter zu machen, um halt ressourcenschonend arbeiten zu können.
Ich glaube, das ist auch das Tolle so grundsätzlich an 3D-Druckern, dass viele dieser Produkte, ich glaube, so ist es bei dem auch, dazu in der Lage sind, sich selbst zu reproduzieren, zumindest im gewissen Maße. Ne? Also du hast auch vorhin schon mir kurz gezeigt, dass viele Teile, aus denen der 3D-Drucker selbst besteht, auch gedruckt werden können vom 3D-Drucker. Das ist sehr faszinierend. Aber wenn wir hier nochmal zurückkommen, auch auf den Einsatz von gedruckten Objekten im medizinischen Bereich, da frage ich mich, wie wichtig ist es auch da zum Beispiel, wenn man an den Punkt sterile Umgebung denkt im Produktionsprozess, weil wenn das direkt Hautkontakt hat bei einem Bruch zum Beispiel, da ist das doch sicherlich ein wichtiges Thema, oder?
Ja, es gibt tatsächlich ist ein sehr wichtiges Thema. Und dann muss man auch sagen, dass wir haben auch so Richtlinien, die alles, das in Kontakt mit Patienten, muss natürlich sauber genug sein. Aber es gibt auch die Richtlinie, die man drückt nichts, das im Patient reinkommt. Und so, wenn es Chirurgie oder so, das wird nicht 3D gedrucktes Material benutzt. Man muss auch noch zurückgehen um den Fakt, dass den Tatsache, dass die Filament wird auf 230 Grad gedrückt und dann deswegen ist normalerweise, wenn es gedruckt ist, ganz sauber. Es gibt keine Zulassung für medizinische Geräte, die 3D gedruckt sind. Deswegen werden wir nicht so benutzen, aber um zu reparieren Teile, die manchmal sind, sind medizinische Geräte, aber nicht in Kontakt mit Patienten kommen. Das ist auf Hauptnutzung jetzt gerade.
Vielschichtige Einsatzmöglichkeiten. Ich finde es wirklich, wirklich toll. Wir haben jetzt ja über 3D-Drucker ausführlich gesprochen. Vorher wurden auch schon Drohnen erwähnt. Was gibt es denn aktuell noch so für innovative Projekte, an denen Ärzte ohne Grenzen arbeitet?
Das ist wirklich eine Vielzahl und der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Als wir jetzt angefangen haben zu spielen mit den 3D-Druckern, kam wirklich viel raus. Eine Sache, die mir im Gedächtnis ist, ist, dass in vielen Ländern südlich der Sahara werden so Tonkrüge genutzt, um Wasser zu speichern und gleichzeitig haben die Eigenschaft, dieses Wasser kühl zu halten. Ja? Also ein ganz natürlicher Prozess. Und als wir dann Probleme mit einer Kühlkette hatten für Medikamente, für Patientinnen, haben wir uns das genauer angeguckt und festgestellt, dass wir das auch als modifiziert, als Kühlschrank für eine kleine Portion von Medikamenten nutzen können, sodass die nicht der extremen Hitze ausgesetzt waren und damit halt ihre Wirkung beibehalten haben. Ja, so, oft so Kleinigkeiten, die vor Ort auffallen, dann in Gesprächen mit Menschen sozusagen Technik, die da ist, nennen wir es mal Technik, adaptiert werden kann für den medizinischen Gebrauch. Wir haben aber auch zum Beispiel in der Folge 38, ich glaube, die hieß, wie die Klimakrise krank macht, darüber gesprochen, wie wir mit Daten versuchen, am Computer Vorhersagen zu erstellen über Naturkatastrophen oder auch Krankheitsentwicklung. Um diese Vorhersagen zu optimieren, nutzen wir beispielsweise auch künstliche Intelligenz. Und ein anderes Beispiel ist, auf dem Höhepunkt der Ebola-Epidemie in Westafrika haben wir gemeinsam mit einem größeren Technologieunternehmen einen Tablet-Computer konzipiert, an dem unsere MitarbeiterInnen mit den Schutzanzügen und doppelt behandschuht trotzdem arbeiten können und den wir dann zur Desinfizierung sogar in Chlor tauchen konnten. Ja? So war es möglich, dass wir selbst in diesen Hochrisikobereichen der Ebola-Behandlungszentrum epidemiologische Daten erfassen konnten, was natürlich extrem wichtig war und uns sehr geholfen hat, den Patientinnen, den Einzelnen selber eine bessere Behandlung zukommen zu lassen. In der Demokratischen Republik Kongo hat Ärzte ohne Grenzen eine passwortgeschützte Online-Plattform für Telemedizin aufgebaut, um in entfernt entliegenden Gebieten mit mehreren, dann doch gleichzeitig mit mehreren Fachkolleginnen weltweit in Verbindung zu treten. Und die meisten von den Kollegen haben für uns selber gearbeitet, sodass dann halt oft Diagnosen verbessert werden konnten und einfach damit auch wieder das Ergebnis und die Behandlung, die wir den Patienten anbieten können und konnten, sich einfach verbessert hat. Ich möchte an dieser Stelle gerne auf meinen Kollegen Oliver Schulz verweisen. Oliver ist der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Schweden und auch dort verantwortlich für ein Team, das an innovativen Projekten arbeitet. Wir haben Oliver auch gebeten, uns ein paar besondere Beispiele zu nennen, an denen das Team gearbeitet hat. Dazu hat er Folgendes erzählt.
Hier denke ich vor allem in erster Linie an unsere Patientenunterstützungsanwendung oder Apps, die auf Handys laufen und unsere Patienten unterstützen. Ein Beispiel ist mit der Zielsetzung zur Bewältigung steigender Diabetesraten, insbesondere in einkommensschwachen oder Mittelschichtländern. Wir haben ein Projekt beispielsweise im Libanon, im Beka Valley, wo wir mit Diabetespatienten zusammenarbeiten. Jeder, der in Deutschland Diabetes hat, weiß, wie schwierig es ist, damit umzugehen. Es gibt so viele Informationen, es gibt Stigma und in unserer Gesellschaft ist das Thema oft auch mit Stress verbunden, ne? Mit Älterwerden oder Ernährung und solchen Dingen. Jetzt stell dir vor, du lebst im Libanon, wo die sozial-ökonomischen Realitäten nochmal heftiger und viel, viel schwieriger sind. Diese täglichen Herausforderungen sind dann oft sehr schwer zu bewältigen und unser App hilft hier. Es ist quasi komplementär zu Klinikbesuchen oder Selbsthilfegruppen. Es ersetzt diese nicht, aber es hilft unserem Patienten, besser mit Diabetes umzugehen. Hierzu haben wir ein 12-wöchiges Programm unter Verwendung einer Patientenunterstützungs-App entwickelt, um das Verständnis für die Erkrankung zu verbessern und Verhaltensänderungen zu fördern. Es geht konkret auf die Herausforderungen von Menschen mit Diabetes im Libanon ein und es läuft sehr gut.
In einem zweiten Beispiel erzählt Oliver Folgendes.
Solarbetriebene Klimaanlagen. Dieses Projekt zielt vor allem darauf ab, CO2-Emissionen in MSF-Einrichtungen durch Anschließen von Klimaanlagen an direkte Solarpaneele zu reduzieren. Während wir in vielen Ländern Leben retten und Menschen unterstützen, verunreinigen wir leider auch die Umwelt, beispielsweise mit Dieselstromgeneratoren. Klimaanlagen, beispielsweise in Operationssälen oder in Apotheken, tragen dann bis zu 30% zu unseren CO2-Emissionen in Projekten bei. Da war es ziemlich schnell klar, dass wir etwas unternehmen müssen. Und da wir relativ viel Sonnenlicht in vielen unserer Projekten haben, lag Sonnenenergie klar auf der Hand. Diese von uns entwickelte solarbetriebene Klimaanlagen bieten nun eine kostengünstige Lösung mit kurzer Amortisationszeit im Vergleich zu traditionellen dieselunterstützten Systemen ein. Und sie helfen wirklich.
Und natürlich sind aller guten Dinge drei. Hier ein drittes Beispiel. Es geht dabei um die vernachlässigte Krankheit Noma, bei der eine Infektion Gewebe im Gesicht zerstört. Viele Patientinnen sind nicht nur durch die Krankheit selbst gefährdet. Wenn sie überleben, leiden sie auch unter Stigmatisierung. Wir haben darüber mit der Krankenpflegerin Fabia Casti in der Folge 32 Noma, eine vernachlässigte Krankheit, gesprochen.
Ein weiteres Beispiel unserer Innovation Unit ist ein Toolkit zur Entlassung von Menschen mit der Noma-Krankheit. Hier arbeiten wir hauptsächlich mit Patienten in Sokoto in Nigeria. Es beschäftigt sich mit Noma. Das ist eine gangrenöse Krankheit, die vor allem kleine Kinder betrifft. Wir haben da relativ viel Aufmerksamkeitsarbeit auch schon geleistet, da die Krankheit nicht mal auf der Liste der Weltgesundheitsbehörde ist und mittlerweile registriert wurde. Das heißt, relativ wenige Menschen haben sich damit auseinandergesetzt und noch viel weniger mit der Behandlung oder der Entlassung. Was kommt danach? Hier hat sich ein lokales Innovationsteam mit der Thematik auseinandergesetzt und ein Toolkit erstellt, das quasi aus Hygieneprodukten besteht, aus Medikamenten, Bildungsmaterial und der Nutzung therapeutischer Nahrung. Das Toolkit ist nun Teil der routinemäßigen Versorgung für entlassene Patienten in Sokoto. Und in Nigeria hatten wir richtig gut Erfolg damit. Denn es ist nicht nur wichtig, auf der einen Seite zu versuchen, Krankheiten zu verhindern oder Patienten zu behandeln, aber sie auch nach der Behandlung gut zu versorgen.
Ja, das sind wirklich wieder mal total beeindruckende Beispiele. Christian, was würdest du sagen, warum ist Innovation und Forschung für euch so wichtig?
Ja, einfach, weil wir natürlich als medizinische Organisation immer daran interessiert sind, das Leben unserer Patientinnen zu vereinfachen, schnellere, bessere Behandlungsmethoden zu finden. Zum einen, weil es für die Patientinnen natürlich besser ist, aber wir haben auch öfter ja schon in Folgen gehört, dass einfach in vielen Gegenden, in denen wir arbeiten, es einfach viel mehr Patientinnen gibt, als wir zum Beispiel Betten haben. Ja? Und wenn wir die Patientinnen schneller wieder fit bekommen aus den Betten heraus, stehen die Betten wieder anderen Patientinnen zur Verfügung. Und natürlich spielt Umweltbewusstsein eine Rolle, die Sachen leichter zu machen und einfach letztendlich immer wieder die Patientinnen im Fokus, ich sage das mal, das Erlebnis, Behandlung für die Patientinnen zu verbessern.
Mich würde ja mal so ein Blick in die Zukunft interessieren. Vielleicht kommen wir dafür auch nochmal zurück auf den 3D-Drucker. Welches Potenzial siehst du da in der Zukunft für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen? Und ja, was schätzt du, wie es damit weitergeht auch?
3D-Drucker ist ein Werkzeug. Es ist nicht die Lösung aller Probleme natürlich. Und ich glaube, dass man muss auch schon so sehen. Es ist ein Gerät, die viel verspricht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als ein Werkzeug in unserem Projekt haben, weil das kann tatsächlich viele Sachen ändern, die heutzutage nicht möglich sind. Ermöglicht uns eine Menge Sachen zu machen, die bisher nicht möglich waren. Ich glaube, dass der Potenzial ist da und der Bedarf wird gezeigt, weil unsere Projekte jetzt gerade, wir haben so nur drei Drucker im Projekt und die drei sind fast 24 Stunden Dauer zu drucken.
Kannst du da vielleicht nochmal ein Beispiel nennen für das Potenzial?
Ja, zum Beispiel in Sierra Leone, wenn man da darüber redet, in Sierra Leone in der Mitte 90er Jahren war ein Krieg. Damals würde, um die Leute zu vermeiden zu wählen, die wurden die Hände amputiert oder abgehackt. Also es gibt Leute, die jetzt in der 40, 50 Jahre alt sind, wo keine Hände haben. Und natürlich, die Zugang zu Prothesen in Sierra Leone ist ziemlich gering. Und es gab Projekte in der Vergangenheit, die das versucht haben. Aber natürlich, ohne 3D-Drucker, diese Prothesen sind sehr teuer und sehr schwer reinzukommen. So, wir hätten zum Beispiel die Möglichkeit jetzt, ein viel einfaches Zugang zu dieser Prothese für die Leute, die jahrelang ohne damit leben mussten.
Genau, David, um da vielleicht mal einzusteigen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, über dieses Projekt in Amman und dass es auch wirklich für extrem viele Menschen, wie zum Beispiel in Sierra Leone, zugänglich wird, Prothesen, sind wir leider noch weit weg, ja, weil der selbst der vereinfachte Prozess, den wir beschrieben haben, noch echt sehr aufwendig ist und doch viel Fachwissen bedarf, im Moment, was im Moment leider ja nur in der Spezialklinik in Amman nötig ist. Wir denken aber, dass wir das schaffen können, dass wir diesen Zugang zu preiswerten Prothesen auch in Ländern wie Sierra Leone und um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen, braucht es einfach extrem viel Unterstützung von Spenderinnen, von MitarbeiterInnen, aber auch von Unternehmen, die uns die Technik und die Mittel zur Verfügung stellen. Die Möglichkeiten sind einfach enorm groß und ich hoffe, dass wir hier gehört werden. Danke, David, für deine spannenden Einblicke und die Erklärung heute. Das war wirklich sehr informativ. Auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr das alles euch nochmal anschauen. Wir haben einige Sachen gefilmt, ein paar Bilder. Da seht ihr die Maschine, da könnt ihr David sehen und auch Christian und Christian. Von daher schaut doch einfach mal rein. Danke, David.
Sehr gerne. Danke, dass ihr das sein könnt.
Ja, danke auch. Ich fand es super faszinierend.
Und liebe HörerInnen, bevor Sie jetzt ausmachen, möchte ich Sie natürlich nochmal darum bitten, Feedback zu geben. Sie können uns schreiben unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Anregungen, Kritik und Vorschläge für weitere Folgen nehmen wir sehr, sehr gerne entgegen. Die Mailadresse packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende Februar.
Und wenn Ihnen der Notaufnahme-Podcast gefällt, dann folgen Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Und falls Sie uns auf einer dieser Plattformen hören, dann lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Am liebsten natürlich konstruktive Worte und 5 Sterne. Vielen Dank an alle, die das bereits gemacht haben. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Sebastian Bär, Anna Hallmann und Nina Bansbach. SprecherInnen: Bettina Conradi, Clara Schneider und Florence Olyk. Aufnahmeleitung, Moderation und Produktion: Christian Conradi.